verändert für alle Zeit. Das schafft nur der, von dem Dietrich Bonhoeffer redet, wenn er sagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Liebe Gemeinde, die Verzweiflung nach Jesu Tod war groß. Können wir uns das vorstellen? Die Jünger waren verzweifelt. Wie sollte es denn jetzt ohne Jesus weitergehen? Was war denn jetzt mit seinen ganzen Versprechen? Mit seinen wunderbaren Reden vom Reich Gottes? Ja, chaotisch. Lass mal liegen. Die Jünger waren mächtig angefochten. Und ich glaube, so ist das bis heute. Es gibt kein Glaubensleben ohne Anfechtung. Martin Luther sagt mal, die Anfechtung ist nicht eine Ausnahme, sondern die Regel für den, der glaubt. Das für mich Schöne ist, wir haben es gerade in dieser Geschichte von dem Thorsten Hartung gehört, dass Gott mitten hineinkommt ins Dunkel. Dass er da hineinkommt, wo ich ehrlich werde. Das war damals so und das ist heute so. Gott will nicht, dass du oder ich oder selbst so ein Mann, der so viel auf dem Kerbholz hat, verzweifelt. Er holt uns genau da ab, wo wir uns befinden. Die Frage ist nur, ob wir den Mut haben, ehrlich zu sein und zu unserem, darf ich mal sagen, Mist zu stehen oder zu unserer Verzweiflung. Gerade die Ostergeschichte erzählt uns ja, und das finde ich so herrlich, und es ist mir in diesem Jahr wieder so bewusst geworden, wie Jesus zu jedem Einzelnen kommt, jeden Einzelnen sich um ihn kümmert. Da war Maria Magdalena, verzweifelt, hielt Jesus für einen Gärtner. Jesus kam, drang durch zu ihr. Da waren die zwei Emmaus-Jünger. Verzweifelt, sie waren so angetörnt, so voller Hoffnung und dann alles jäh zu Ende. Sie hielten Jesus für einen Wanderer. Da waren die furchtsamen Jünger. Was hatten sie nicht für schöne Sachen mit Jesus erlebt? Und plötzlich alleine Angst überfiel sie. Kommen sie jetzt auch zu uns? Verzweifelt. Und dann war er da und sie dachten, das ist nur sein Geist. Und ich kann mir fast vorstellen, dass Jesus geschmunzelt hat, als er gesagt hat, sag mal Jungs, habt ihr was zu essen? Sie merkt, Moment, der futtert, gibt's ja gar nicht. Was ist denn jetzt los? Und dann war da der Thomas, verzweifelt. Soll der wirklich auferstanden sein? Und Thomas kriegt eine zweite Chance. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ich würde dir so gerne Mut machen, wo du verzweifelt bist, wo du denkst, da ändert sich nichts mehr in meinem Leben. Vielleicht bist du auch enttäuscht von dir. Damit komme ich zu Petrus. Jesus will, dass Petrus nicht verzweifelt bleibt. Wie sehr hatte sich doch der Petrus in sich selbst getäuscht. Er hatte wirklich gedacht, ich bin hier der Fels in der Brandung. Und dann dieses Erschrecken, dieses Fiasko. Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Und da sagt er auch noch dreimal. Was müssen das für verzweifelte Tage für Petrus gewesen sein? Bis auf die Knochen hat er sich blamiert. Ich stelle mir vor, dass Petrus Ostern im Wechselbad seiner Gefühle erlebt. Auf der einen Seite wird er sich, als er es endlich begriffen hat, sicherlich gefreut haben. Unglaublich, unser Herr lebt. Aber ich stelle mir auch vor, auf der anderen Seite war da ein sehr nagender Zweifel plötzlich. Ich habe versagt, ich bin eine Niete. Was will Jesus jetzt eigentlich noch mit mir anfangen? Henry Nouwen sagt in seinem wunderbaren Buch, du bist der geliebte Mensch. Im Laufe der Jahre bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass die größte Falle in unserem Leben die Verachtung seiner selbst ist. Ich glaube, in der Falle steckte Petrus. Nouwen schreibt, sowohl das Minderwertigkeitsgefühl als auch die Überheblichkeit machen es äußerst schwierig, dass Menschen friedlich und gütig miteinander leben können. Ich glaube, dass das Minderwertigkeitsgefühl wie auch das Überheblichkeitsgefühl zwei Seiten einer Münze sind. Nouwen schreibt von sich, dass hinter meiner Überheblichkeit sehr viel Selbstzweifel steckte. Genau wie hinter meiner Selbstachtung sehr viel Stolz steckt. Ob ich mich nun aufblähe oder mich herabsetze, in jedem Fall entferne ich mich von meinem wirklichen Wesen und verzerre mein Bild der Wirklichkeit. Was für ein Bild der Wirklichkeit hast du? Die Verachtung seiner selbst ist der größte Feind geistlichen Lebens. Wie gesagt, das war die Falle, in der Petrus jetzt steckte. Wie ist das bei dir? Kannst du sagen, Herr, ich danke dir, ich bin ein geliebter Mensch. Oder bist du in dir entzweit? Ich glaube, dass er gekommen ist, um uns zu versöhnen. Schauen wir uns die Geschichte mit Petrus näher an. Petrus hat es gehört, Jesus lebt. Und was macht er? Er geht fischen. Er geht dahin, wo er hergekommen ist, an den See Genezareth. Irgendwas muss er tun. Und man merkt eine gewisse Unruhe in ihm. Ja, da oben war ihm Jesus begegnet. Da oben hatte die Geschichte mit Jesus und ihm begonnen. Da fing er an, in die Nachfolge zu gehen. Und jetzt plötzlich kehrt er an den See Genezareth zurück als Gescheiterter. Als einer, der an seinem Willen gescheitert ist, an seinen Vorsätzen gescheitert ist, an seinem Bild gescheitert ist, an seinem Idealbild. Alles zusammengebrochen. Und das finde ich so faszinierend. Genau da, wo alles kaputt ist, genau da, wo er in sich gefangen ist, genau da begegnet Jesus dem Petrus sehr persönlich. Ich lese Johannes 21, 15 bis 19. Nachdem sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortet Petrus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Zweimal hatte Jesus das Wort Agapao gebraucht, der höchste Ausdruck im Griechischen für lieben. Und Petrus hat ihm zweimal mit Phileo geantwortet, dem anderen Ausdruck für, ja, ich mag dich, ich hab dich gern, also nicht so absolut, ja. Jetzt fragt Jesus ihn das dritte Mal nicht mit Agapao, sondern mit Phileo. Er fragt ihn, hast du mich lieb? Er kommt auf seine Ebene und eigentlich ist der Petrus jetzt zerstört, traurig. Das heißt, Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellt und sagt, du weißt alles. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Hast du mich lieb? Mich berührt diese Frage und mich berührt auch, wie Jesus ein persönliches Gespräch mit Petrus führt. Interessant ist, mit keiner Silbe wird das Versagen angesprochen. Jesus weiß nur zu gut, wie Petrus sich fühlt. Aber, das finde ich auch interessant, Jesus kehrt das, was vorgefallen ist, nicht so unter den Teppich. Machen wir ja gerne. Nein, Liebe deckt nicht einfach alles zu. An Jesus merken wir, Liebe klärt. Es gibt Dinge, die müssen geklärt werden, die müssen ausgesprochen werden. Es gibt Dinge, über die wächst kein Gras. Hätte Jesus das, was vorgefallen war, zwischen ihnen beiden totgeschwiegen, hätte er Petrus mit seinem Scheitern allein gelassen, mit seinem Gefühl, wer bin ich schon? Nichts zu sagen hätte bedeutet, alles muss so bleiben, wie es ist. Aber genau das will Jesus ja nicht. Und das finde ich so schön an unserem Herrn. Jesus lässt seinen Petrus nicht los. Jesus geht auf den Petrus zu. Mutig führt Jesus seinen Petrus an den Punkt, wo er sich neu entscheiden kann. Ich hoffe, das ist auch eure. Jedenfalls ist es meine Geschichte mit Jesus. Ich bin Jesus so dankbar, dass er mich immer wieder mal herausgefordert hat und mich neu gefragt hat. Sag mal, wie sieht es denn aus? Hast du mich lieb? Das ist die entscheidende Frage. In der Nachfolge will Jesus nicht zuerst unsere Arbeit, nicht unsere Mühe, unseren Einsatz. Er will uns. Klar, ohne Arbeit geht nichts. Ohne Hände, die fleißig sind, läuft nichts in der Gemeinde. Aber er will unser Herz. Hast du mich lieb? Wenn wir in diesem Jahr eine neue Gemeindeleitung wählen, dann geht es um eine einzige Qualifikation. Und auch wenn wir Jesus weiter nachfolgen wollen, die einzige Qualifikation, die Jesus erwartet, ist, hast du mich lieb? Und das ist ja nichts anderes als, hey, ich mag dich immer noch. Ich mag dich abgrundtief. Kannst du das zulassen? Kannst du dir eigentlich vergeben? Ich vergebe dir. Du dir auch, Petrus? Ich habe dir vergeben. Also, wenn ich hier von Liebe rede, dann rede ich nicht von dem, was wir sowieso nicht erreichen können, sondern ich rede von der Liebe, von der Manfred Hausmann mal gesagt hat, Liebende leben von der Vergebung. Von der Liebe rede ich. Darf ich dich lieb haben? Hast du mich lieb? Darum geht es in unserem Christsein. Jesus ist für diese Vergebung bereit. Aber wie gesagt, die Frage ist, kann auch Petrus sich vergeben? Kann er das Kapitel abschließen? Kann er durchstarten, obwohl das alles passiert ist? Jesus jedenfalls tut alles, damit Petrus wieder zurück in die Spur findet. Hast du mich lieb? Herr, du weißt. Mich hat das so berührt beim Lesen dieses Buches vom Thorsten Hartung, dass plötzlich diese Stimme war, ich weiß, ich weiß. Ich weiß um alles in deinem Leben. Und das ohne Vorwurf. Herr, du weißt. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das heißt, Petrus ist das Dickauftragen gründlich vergangen. Petrus muss nichts mehr beweisen. Und schon gar nicht mehr auf Kosten von anderen. Er darf sich Jesus überlassen. Er darf so sein mit seinem Glauben und seiner Unsicherheit. Mit seinem Können und seiner Angst. Er muss nichts verstecken. Er muss nicht so tun, als ob. Nein, Petrus lernt, vor Gott darf alles sein. Petrus lernt, Gott spricht alles an. Petrus lernt, wer Jesus kennt, muss nicht verzweifeln. Wer Jesus kennt, kann nicht verzweifeln, sagt Dietrich Bonhoeffer. Ich habe mal nachgelesen, Bonhoeffer hat ein wunderschönes Bekenntnis geschrieben, wie die Liebe Gottes ihn persönlich überzeugt hat. Und das lautet so. Bonhoeffer schreibt, Gott, du hast es mit mir angefangen. Du hast mir nachgestellt, hast mich nicht losgelassen wollen. Bist mir immer wieder hier und dort plötzlich in den Weg getreten. Hast mich verlockt und betört. Hast dir mein Herz gefügig und willig gemacht. Hast zu mir geredet von deiner Sehnsucht und der ewigen Liebe, von deiner Treue und Stärke. Als ich Kraft suchte, stärktest du mich. Als ich Halt suchte, hieltest du mich. Als ich Vergebung suchte, vergabst du mir die Schuld. Ich hatte nicht gewollt, aber du überwandest meinen Willen, meinen Widerstand, mein Herz. Gott, du verführtest mich unwiderstehlich, dass ich mich dir hingab. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Wie einen Ahnungslosen hast du mich gefasst. Und nun kann ich nicht mehr von dir los. Du bist mir zu stark geworden und hast gewonnen. Ich finde das interessant, wie er das so formuliert. Wie die Liebe Gottes ihn gewonnen hat. So dass er sagt, ich will nicht mehr los von dir. Und so gewinnt der Herr Jesus auch seinen Petrus zurück. Petrus bekommt jetzt seinen Auftrag zurück. Weide meine Schafe. wer sich von Jesus liebhaben lässt, den will Jesus auch gebrauchen. Wie gesagt, das Erste ist nicht, du musst lieben, sondern liebhaben lassen. Und dann wird dich Jesus auch gebrauchen. Wem Jesus vergeben darf, der kann vergeben. Der ist geeignet, den befähigt er zum Dienst für sich. Weide meine Schafe. Also, ich habe mal ein Anspiel gesehen, habe ich nie wieder vergessen. Da war es so, dass der Sohn alles versemmelt hatte. Die Firma hat er in Ruin getrieben. Und der Chef kommt, der Chef war sein Vater, und setzt ihn wieder neu ein. Herrn über alles, so muss das gewesen sein. Alles versemmelt, der Fels in der Brandung, und der Herr Jesus sagt, so Petrus, und jetzt fangen wir neu an. Ich finde das cool, dass Gott genau so ist. Lass dir das so gesagt sein beim Abendmahl. Ich vergebe dir wirklich. Lass dich doch lieben. Bleib nicht bei der Verachtung, den Zweifeln stehlen, wo du merkst, oh, ich kämpfe und komme nicht weiter. Lass dich lieben und du kannst lieben. Weide meine Schafe. Petrus hat dieses Gespräch nicht vergessen. Später, in seinem ersten Brief, gebraucht er genau diese Worte. Weidet die Herde Christi. 1. Petrus 5, Vers 2. Nicht als Herren, sondern seid ihre Vorbilder. Und Vorbild auch darin, sich vergeben zu lassen. Also so wie Jesus in seiner Liebe dem Petrus zurechtgeholfen hat, so hilft jetzt der Petrus anderen Christen zurecht. Wie kann das denn heute aussehen, dieses Weide meine Schafe? Wie kann das heute aussehen, dass Jesus, ja, diese Liebe und diese Hoffnung, die er uns schenkt, dass wir uns von Jesus gebrauchen lassen? Wie kann das aussehen? Was ist dein Auftrag? Wozu hat Gott dich berufen? Ich habe mal ein sehr schönes Beispiel dazu gelesen bei Gordon MacDonald. Der ist oft auf Willow Creek-Kongressen gewesen und ich habe diesen Mann sehr schätzen gelernt. Für mich ein Vater in Christus. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Getragen vom Segen Gottes. Und in diesem Buch erzählt er aus einem Alltagsbeispiel. Ich lese mal. Da meine Frau und ich jeden Morgen mit dem Bus in die Stadt fuhren, entwickelte sich bald eine herzliche Beziehung zu einigen Busfahrern und Busfahrerinnen. Manche von ihnen waren Christen. Und hin und wieder luden wir sie zum Frühstück ein. Dabei entspann sich eines Tages folgende Unterhaltung. »Du musst einen interessanten Job haben, Gordon«, sagte einer unserer Gäste. »Du kommst viel herum in der Welt, lernst viele interessante Leute kennen und machst einen rundum glücklichen Eindruck.« »Ja, das stimmt«, antwortete ich. »Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.« »Naja, dein Job ist ja auch wesentlich besser als unser. Du kannst Menschen helfen. Wir tun nichts anderes, als diese blöden Busse immer wieder dieselbe Strecke zu fahren. Was für ein Leben!« Gordon MacDonald schreibt, »Ich dachte eine Zeit lang drüber nach. Inzwischen wanderte das Gespräch sich einem anderen Thema zu, doch in meinem Kopf nahm eine Idee Gestalt an. Mir ist gerade was eingefallen, sagte ich. Was denn? Wisst ihr, ich glaube, für Gott ist jede Arbeit wertvoll. Er möchte uns gebrauchen. Ich habe einen Vorschlag. Bevor ihr morgens zu eurer Tour aufbrecht, schließt doch mal die Türen, seht auf die leeren Sitze und sagt ganz laut, im Namen Jesu erkläre ich diesen Bus für die nächsten 8 Stunden zu einem Heiligtum. Alle Menschen, die heute in diesen Bus einsteigen, sollen durch mich, bewusst oder unbewusst, Gottes Liebe erfahren. Die Busfahrer schauten sich zunächst an, als wenn ich nicht mehr ganz richtig im Kopf wäre. Ein Bus, ein Heiligtum? Nach einer Weile sagte einer von ihnen, naja, ich kann es ja mal probieren. Andere stimmten zu, okay. Warum eigentlich nicht? In den nächsten Wochen, in denen wir mit dem Bus unterwegs waren, gingen wir jedes Mal, wenn einer unserer Freunde am Steuer saß, zu ihm und fragten, sag mal, fährst du einen Bus oder ein Heiligtum? Gewöhnlich antworteten sie mit breiten Grinsen, ein Heiligtum natürlich. Einige Monate später traf ich einen von ihnen frühmorgens. Weißt du, dass du mein Leben verändert hast? Wie meinst du das? Na, du weißt schon, durch diese Sache mit dem Heiligtum. Ich hab's probiert und es funktioniert. Seit ich meinen Bus jeden Tag zu einem Heiligtum Gottes erkläre, habe ich eine neue Einstellung zu meiner Arbeit gewonnen. Neulich zum Beispiel, da regte sich so ein Typ furchtbar auf, weil ich ihn nicht außerhalb der Haltestelle rauslassen wollte. Er beschimpfte mich aufs Übelste. Früher wäre ich wahrscheinlich aufgestanden und hätte ihm eine runtergehauen, aber doch nicht in einem Heiligtum. Was hast du denn gemacht? Na, ich ließ ihn an der nächsten Haltestelle heraus und sagte höflich, tschüss und schönen Tag noch. Die Dame hinter mir meinte, Charlie, wie kannst du denn zu so einem unverschämten Menschen noch freundlich sein? Ich lachte nur und dachte bei mir, naja, wenn man in einem Heiligtum durch die Gegend fährt, ist das gar nicht mal so schwer. Liebe Gemeinde, was für ein Bild. Wie wäre es, wenn wir unsere Wohnung, unseren Arbeitsplatz, der Raum, in dem wir uns bewegen, zu einem Heiligtum erklären würden? Jede Arbeit oder auch jedes Nichtstun ist Gott wichtig. Wie wäre es, wenn wir einfach nur beten, Herr, hilf mir doch, hilf mir, allein schaffe ich das sowieso nicht. Hilf mir, die Menschen zu sehen, wie du sie siehst. Hilf mir, dich heute durch mein Verhalten zu ehren. Ich finde es ein tolles Beispiel. So kann es aussehen. Unsere Familie kann ein Heiligtum sein, unser Arbeitsplatz, unsere Nachbarschaft. Deine Uni, deine Schule, dein Geschäft, selbst dein Auto. Mich hat heute einer eingeschnauzt, oh Mann. Ich habe es hingenommen, jawohl, er hatte leider halb recht und ich hatte auch halb recht. Ich wollte mich nicht streiten, aber ich habe gedacht, gerade, ich habe heute Morgen schon mal darüber gepredigt. Hast gepredigt, nimm's an, auch du hast einen Fehler gemacht. An der Art und Weise, wie wir umgehen, können wir wirklich lernen. Auch in der Bitte, kannst du mir verzeihen? Petrus ist bereit, sich der Führung seines Herrn neu anzuvertrauen. Als junger Mann hat er getan, was er wollte. Nun aber ist er bereit, sich von dem führen zu lassen, der alles weiß. Darf Jesus auch uns wie Petrus dahin bringen, dass wir lernen, unseren Eigenwillen und die eigensüchtigen Wünsche dranzugeben? Darf Jesus auch uns durch Krankheit, Schwäche, Missgeschick oder wodurch auch immer führen, auch dorthin, wo du und ich nicht gerne gehen wollen? Halten wir doch zum Schluss fest, wer Ostern kennt, wer Jesus kennt, kann nicht verzweifeln. Petrus hat die Frage, hast du mich lieb, mit seinem Leben beantwortet. Wir wissen aus der Legende, dass er zum Schluss durchgehalten hat, dass Jesus ihn gehalten hat. Er ist wahrscheinlich den Märtyrertod gestorben. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Amen.